bin so dankbar, dass Gott in jeden von uns etwas hineingelegt hat, was ihn verherrlichen wird. Ja, vielleicht denkst du, ich habe nicht viel, ich kann nicht viel, weiß ich nicht, aber Gott hat in dich etwas hineingelegt, was einzigartig ist, und damit möchte er sich verherrlichen. Das ist der Plan Gottes für dein Leben. Und mein Thema heute heißt das erste Gebot. Also das, was am wichtigsten ist. Das, was ganz vorne ansteht. Und ich habe dazu eine Stelle aus Markus gefunden, weil manchmal fragen wir ja, die Bibel ist ziemlich umfangreich. Was soll man denn jetzt zuerst machen oder was danach? Oder es gibt viele Fragezeichen, was die Bibel betrifft. Und Gott möchte uns einfach einen Plan geben, damit wir wissen, wo es lang geht, was zuerst kommt. Es gibt Dinge, die sind zuerst wichtig, und es gibt Dinge, die kommen danach. Ja? Also zuerst ist es wichtig, das steht in Markus Kapitel 12, Vers 29 bis 31. Jesus antwortete ihm: Das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr, und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das zweite ist dies, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Größer als diese ist kein anderes Gebot. Ja, also hier das erste Gebot ist, du musst zuerst zu Gott gehen, weil wenn du nicht bei Gott aufgetankt hast, hast du nicht viel, was du anderen Menschen mitgeben kannst. Ja, manche versuchen aus eigener Kraft nett zu sein, freundlich zu sein und alles zu machen. Das ist schön, das ist lobsam, das ist toll. Aber du wirst merken, wenn du randvoll bist mit der Gegenwart Gottes, ist das Ganze viel leichter. Weil du hast dann diesen Überfluss und diese Freude in dir. Und das macht sich dann bemerkbar. Ja? Was ich hier interessant finde, ist, dass es heißt, aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und deiner ganzen Kraft, sprich alles in mir, soll Gott lieben. So, und das würdest du sagen, ja, das schaffe ich ja nie oder das kann ich nie machen. Das kannst du auch nicht machen, sondern das kannst du nur dann machen, wenn du Gott näher kennst. Dann fällt dir das sogar relativ leicht. Ja? Wenn du zum Beispiel die Taschen voller Geld hast, dann fällt es dir relativ leicht, großzügig zu sein. Das ist überhaupt kein Problem für dich. Sagst du, ich habe genug, ich habe immer mehr als genug, überfließend. Kein Problem mit Großzügigkeit. Ja? Wenn du aber nichts hast, dann wird es dir schwerer fallen, großzügig zu sein. Und so ist dieses Gebot hier auch zu verstehen, dass du in der Gegenwart Gottes so gefüllt wirst, so voller Liebe und Freude und Begeisterung bist, dass du das gerne hinkriegst und auch machen kannst. Ja, aus deinem ganzen Herzen. Und dazu ist es nötig, dass du Gott dein Herz gibst. Dass du Gott nicht sagst, ich weiß, was du nicht weißt, sondern dass du eben sagst, Gott, hör mal zu, du bist die Nummer eins. Und ich möchte dich lieben aus deinem ganzen Herzen, das kann dir dein Verstand sagen, aber dein Herz fühlt sich vielleicht noch nicht danach. Das wird auch in Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 und 5 beschrieben. Und du musst diese Dinge, die hier stehen, was du machen sollst, nicht als Vorschriften sehen, die du jetzt einzuhalten hast, sondern als das, wo Gott dich hinführen möchte. Gott möchte dich dahin führen, dass du so begeistert bist von Gott, dass du über nichts anderes mehr redest. Weil dann ist alles andere verblasst im Verhältnis dazu. Ne? Das ist wie bei einer Bäckerei, du kriegst eine frische Torte und du wirst niemals den alten Schmodder vom Boden aufheben. Weil du hast frische Sachen aus der Bäckerei und das, was auf dem Boden rumliegt, das wird dich dann überhaupt nicht mehr reizen. Ja? In Offenbarung Kapitel 2, Vers 4 und 5. Da wird das nochmal erwähnt. Da sagt Jesus zu einer Gemeinde, die es damals gab. Und das ist jetzt nur vielleicht 30, 40 Jahre, nachdem Jesus die Erde verlassen hat. ja, dann ist er schon dabei und hat gemerkt, die Gemeinden sind nicht mehr so, wie sie eigentlich sein sollten. Ja, wir müssen vorstellen, das sind Gemeinden, die sind unter anderem von den Aposteln mitgegründet worden. Da sind Leute drin, die Jesus persönlich auch noch kannten. Ja, und jetzt sagt Jesus, pass mal auf, da ist eine Entwicklung, die finde ich nicht gut. Da heißt es, aber ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Denke nun daran, wovon du gefallen bist. Manche merken gar nicht, ja, ich gehe doch regelmäßig in die Gemeinde und ist ja alles prima, aber du hast diese Liebe, diese Begeisterung für Jesus, die ist nicht mehr da. Und Jesus sagt, das ist jetzt nicht irgendwie, naja, machen wir weiter wie bisher, sondern er sagt, es ist ganz wichtig, dass du voll begeistert bist über Jesus. Wenn das nicht mehr der Fall ist, dann musst du was ändern in deinem Leben. Gott möchte, dass du Feuer und Flamme für Jesus bist. Denke nun, wovon du gefallen bist. Ja, also dann nennt das sogar, das war eine Gemeinde, die hat viele gute Werke gemacht, die hat alles wunderschön gemacht und er sagt jetzt, pass mal auf, aber deine brennende Liebe, die ist nicht mehr da. Und die kriegst du auch nicht dadurch, dass du dich anstrengst, weil angestrengt hat sich die Gemeinde. Die haben viele Werke gemacht, die haben alles wunderschön gemacht und sich so eine Mühe gegeben. Und er sagt, pass mal auf, das Entscheidende ist aber, dass du Liebe hast. Liebe in deinem Herzen zu Gott. Und das muss brennen, das muss richtig brennen, das muss knistern, das darf nicht so sein, ja, meine Pflicht, meine Aufgaben, mein sonst was und dann kommt ein Katalog, was du heute machen musst, 2 Kapitel in der Bibel, 3-mal beten, 3-mal dies und das und dann denkst du, oh. Aber Gott möchte, dass du das aus Liebe machst, nicht aus Zwang. Und dann heißt es sogar weiter, wenn aber nicht, du sollst Buße tun, heißt hier, Buße heißt umdenken. Also anders denken. Ja, wenn nicht, so komme ich zu dir und werde dein Leuchter. Dein Leuchter, erklärt Jesus, das ist die Gemeinde, zu der diese Personen gehören, werde ich deinen Leuchter von der Stelle wegrücken, wenn du nicht Buße tust. Das heißt, Gott hat kein Gefallen an Gemeinden, die nicht begeistert und Feuer und Flamme für Jesus sind. Da hat Gott kein Gefallen und er sagte, hör mal, diesen Leuchter, und das sind die Gemeinden, erklärt Jesus später, dieser Leuchter, den werde ich von seiner Stelle wegrücken. Der wird dann nicht mehr da an der ersten Position stehen, sondern er wird woanders sein. Wenn du nicht Buße tust, also Gott möchte, dass wir unser Denken verändern und erstmal erkennen, wenn ich nicht mehr begeistert bin, wenn ich nicht mehr Feuer und Flamme bin, stimmt etwas nicht. Dann fehlt was ganz Entscheidendes. Ja, das wird in Römer 12,2 so formuliert. Seid nicht gleichförmig in dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also er sagt hier, wenn du dich so ein bisschen in der Welt anpasst, wenn du dich also an der Welt orientierst, was so hier abgeht, es ist üblich, den Nächsten zu betrügen, es ist üblich, seinen eigenen Vorteil rauszuholen, dann sagt er, damit kommst du nicht weiter in meinem Reich, ja? Sondern wir sollen unser Denken erneuern durch das Wort Gottes. Werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Also unser Denken, wie es früher war, Hauptsache kriegen, nehmen und die anderen sind mir egal, das ist vorbei. Sondern du fängst an, dass du erkennst, geben ist seliger als nehmen. Das heißt nicht, dass Gott will, dass du arm bist, sondern dass du verstanden hast, wenn ich ins Reich Gottes investiere, wenn ich ins Reich Gottes aussehe, kommt eine Ernte. Es gibt keinen Bauern, der Saatgut aufs Feld schmeißt und sagt, jetzt ist alles weg. Jetzt ist, ach Mensch, ganze Saatgut, das waren Tonnen, die ich da auf die Felder verteilt habe, in die dreckige Erde geschmissen habe und jetzt ist alles weg. Hätte ich wenigstens essen können, hätte ich was gehabt. Nein, so denkt kein Bauer, sondern er streut das Zeug aus, weil er weiß, es wird eine Ernte geben. Und alles, was wir im Reich Gottes investieren, ja, das wird eine Ernte hervorbringen. Da passiert etwas, da tut sich was. Und hier heißt es, der Wille Gottes ist, ich habe das mal fett markiert, so ein bisschen vielleicht aus dem Zusammenhang genommen, der Wille Gottes ist das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Also das ist der Wille Gottes, dass alles, was gut und vollkommen ist, ja. Und hier in der Welt finden wir viele Sachen, die sind nicht vollkommen. Da hakt es an allen Ecken und Enden, ja. Da merkst du sofort, ja, das sieht zwar nach außen schön aus. Es wird einmal auch gesagt, das ist ein super Produkt, aber nachher merkst du, dass die Werbung war gut, aber das Produkt ist nicht so gut wie die Werbung. Aber bei Gott ist es anders. Das, was er gibt, das ist uns nicht zum Schaden, sondern das ist etwas, was gut ist. Und hier heißt es, wir sollen unser Denken in diese Richtung erneuern, dass wir wissen, dass Gott was Gutes für uns vorhat. Er will uns nichts Böses. Er ist nicht dabei und sagt, ich habe Spaß daran, wenn es dir schlecht geht. Sondern das ist nicht der Wille Gottes, sondern das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Das wird in Philipper 4, Vers 8 nochmal anders formuliert. Ja, da heißt es, übrigens, Brüder, alles, was wahr, es gibt viele Dinge, die sind wahr, aber nicht unbedingt ehrbar. Also alles, was wahr, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert ist. Es gibt viele Dinge, die sind wahr, aber die sind nicht unbedingt liebenswert. Ja. Guck dir irgendwas Schlimmes an und dann weißt du, das ist zwar wahr, aber es ist nicht liebenswert und es ist auch nicht wohllautend und es ist auch nicht gerecht. Also alles, was wahr, alles, was ehrbar, was gerecht, was rein, alles, was liebenswert ist, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Ja, manchmal ist so die Überhand, die sind alle doof und die haben keine Ahnung und die sind, was haben die schon wieder gemacht, sondern es geht darum, denk drüber nach, gibt es ein Lob? Was für ein Lob kannst du aussprechen? Das sollen wir erwägen. Ich habe eine interessante Stelle bei Spurgeon, das ist, ich habe so ein Andachtsbuch, könnte man jetzt sagen, aber der hat im Prinzip so für jeden Tag, hat er da so einen Bibelvers und dann gibt er ein paar Erklärungen dazu. Und darüber hat er dann auch gesprochen. Da sagt er zum Beispiel, unsere eigenen Überlegungen können uns von dem abbringen, was Gott für uns vorbereitet hat. Unsere Weisheit kann sich nicht mit der von Gott messen. Spurgeon hat das einmal so formuliert. Gott wird durch euer jetziges Leiden euch hindurchbringen, ohne dass er es nötig hat, eure armselige Weisheit seinem unbeschränkten Wissen hinzuzufügen. Gott kennt die Zukunft. Deine Zukunft entscheidet sich nicht zufällig und mit Hilfe von glücklichen Umständen. Ja, Gott kennt die Zukunft. Gott hat Dinge geplant und er weiß, was kommt und er ist auch nicht überrascht über das, was kommt. Du denkst, oh, das ist ja... Aber Gott wusste das bereits und er hat schon längst an einer Lösung gearbeitet. Ja, in Johannes 6, Vers 6 sagt Jesus das. Leute, passt mal auf, da ist ein Problem für euch. Denkt mal drüber nach, was ihr da machen könnt. Da geht es um die Vermehrung von den Broten. Und er sagte zu seinen Jüngern, passt mal auf, gebt ihr ihnen zu essen. Und dies sagt er aber, um ihn zu prüfen. Denn er selbst wusste, was er tun wollte. Gott weiß, was er tun will. Ja, und er lädt uns ein, damit Anteil zu haben, um zu checken, wo stehen wir eigentlich. Glauben wir, dass Gott in der Lage ist, uns in dieser Situation durchzubringen? Oder sagen wir, Gott, das schaffst du nicht, nur mit meiner Hilfe? Ja, das ist dann manchmal so ein bisschen die Vermessenheit der Menschen, dass sie sagen, Gott, ohne mich kriegst du das sowieso nicht hin. Das soll nicht so sein, sondern Gott kriegt das sehr wohl hin, aber er lädt uns ein, mitzumachen, mit dabei zu sein. Ja? Hier heißt es, er wusste, was er tun wollte. Gott hat schon längst einen Plan, bevor du das Problem überhaupt gesehen hast. Da hat er schon einen Plan für die Lösung. Das finde ich sehr beruhigend, weil manche Dinge werden kommen, von denen wir noch keine Ahnung haben. Und denken, oh Gott, da hast du bestimmt nicht mit gerechnet. Doch, Gott wusste, was kommt. Und er hat sogar eine Lösung schon längst vor Jahren ausgearbeitet. In 4. Mose, das ist jetzt eine interessante, sehr interessante Stelle. Gott hat ja sein Volk Israel aus der Gefangenschaft, aus der Sklaverei herausgeholt. Man könnte jetzt meinen, das Volk wäre jetzt super dankbar. Gott, super, dass du uns rausgeholt hast, das ist fantastisch, das ist prima. Wir sind dir ja so dankbar, dass du uns aus dieser Sklaverei rausgeholt hast. Und die war wirklich nicht schön. Und hier heißt es dann in 4. Mose 11, Vers 18 bis 20, und zu dem Volk sollst du sagen, zu Mose sagt er das, heiligt euch für morgen, dann werdet ihr Fleisch essen, denn ihr habt vor den Ohren des Herrn geweint und gesagt, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Ja, Gott hört das und dann heißt es weiter, in Ägypten ging es uns gut. Also alles, woran sie jetzt noch denken konnten, ist, in Ägypten gab es was Vernünftiges zu essen und Gott kann das hier in der Wüste überhaupt gar nicht. Der kriegt das nicht auf die Reihe. Wer wird uns zu essen geben? Denn in Ägypten ging es uns gut. Der Herr wird euch Fleisch geben und ihr werdet essen. Nicht nur einen Tag sollt ihr essen und nicht nur zwei Tage und nicht nur fünf Tage und nicht nur 10 Tage und nicht nur 20 Tage, sondern einen ganzen Monat, bis es euch zur Nase herauskommt und es euch zum Ekel wird, weil ihr den Herrn, der in eurer Mitte ist, verworfen habt und vor ihm geweint habt und gesagt habt, warum sind wir nur aus Ägypten ausgezogen? Ja, sie haben also gejammert, sie haben diese Wunder gesehen, wie Gott sie aus dem Land Ägypten rausgeholt hat, aus der Sklaverei. Es war kein Kranker unter ihnen, sie waren alle kerngesund, er hat sie rausgeholt. Und dann sagen sie, warum sind wir nur hier in der Wüste? Und da gibt es ja nichts Vernünftiges zu essen. Und sie haben gejammert und sich bei dem Herrn beschwert. Ja, und das ist etwas, was dann passiert, wenn man Gott nicht kennt. Wenn man Gott überhaupt nicht kennt, dann sagt man, Gott, was soll das denn jetzt? Jetzt habe ich mir schon so eine Mühe gemacht und jetzt bin ich hier und habe immer noch nichts. Und du vergisst ganz schnell all das Gute, was Gott gemacht hat. Das Volk war in Anbetracht der Umstände nicht mehr in der Lage, die Gegenwart Gottes zu genießen. Sie haben Gott nicht mehr geglaubt, dass er in der Lage ist, sich um sie zu kümmern. Gott hat das immer wieder demonstriert. Er hat alles Mögliche gemacht. Er hat ihnen das Manna gegeben, das Essen, was da jeden Morgen, über 40 Jahre lang, jeden Morgen war frisches Brot draußen auf dem Feld. Rundherum, jeden Morgen. Und dann haben sie gesagt, ja Gott, das ist eigentlich nichts. Und dann haben sie gejammert und haben gesagt, wir wären lieber in Ägypten geblieben. Und es gibt viele Menschen, die finden auf einmal Gott und sagen, super Gott, wunderschön. Und dann sagen sie, ja, aber früher ohne Gott, da konnte ich noch leben, wie ich wollte, da konnte ich machen, was ich wollte. Und das war alles viel, viel schöner und jetzt mit Gott weiß ich nicht, das ist mir zu fromm. Und Menschen jammern. Menschen fangen an zu jammern, weil sie die Gegenwart Gottes nicht mehr so erleben, weil sie nicht mehr so in seiner Liebe sind. Und dann sagen sie, ja, warum sind wir denn aus dieser Sklaverei, sprich aus dem Leben ohne Gott, warum sind wir da überhaupt rausgegangen? Das war doch so schön da, was es da alles gab. Und Gott findet das nicht gut. Und wir hatten vorhin gelesen, ja, das war in Markus 12, 29, die Stelle hatten wir am Anfang. Jesus antwortete ihm, das erste Gebot ist, höre Israel, der Herr unser Gott ist ein Herr. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben aus deinem ganzen Herzen, aus deiner ganzen Seele, aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Auf Deutsch, Jesus am Morgen, Jesus am Mittag, Jesus am Abend und Jesus in der Nacht. Nur noch Jesus. Und manche Menschen denken sich, das ist aber ganz schön einseitig, aber es gibt nichts Besseres, als in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ich habe auch noch von keinem Menschen gehört, der eine richtige Begegnung mit Gott hat, der sagte, war aber langweilig, war aber total doof, da war ein Engel auf einer Harfe und das hat mir, sowas habe ich nicht gehört. Sondern Menschen, die in der Gegenwart Gottes sind, die sind hin und weg. Ja, die fangen an, boah, Gott ist so gut, so wunderbar und alles preist Gott und da gibt es überhaupt keine Alternative mehr, weil du überführt bist von dem, wie wunderbar Gott ist. Und Gott möchte uns dahin bringen. Gott möchte, dass wir voller Begeisterung für ihn leben und alles andere, wie Paulus das sagte, als Dreck erachten. Es gibt so viele Dinge in dieser Welt, nett für die Welt, gut gemacht, die geben sich alle auch sicherlich irgendwie Mühe. Ja, da gibt es Sportler, die bringen Höchstleistungen, ganz toll, ganz super, aber für die Ewigkeit hat das keine Bedeutung. Da interessiert keinen mehr, wer jetzt Meister geworden ist oder nicht Meister geworden ist, sondern da gibt es nur noch die Frage, hast du Jesus angenommen in deinem Leben? War das für dich wichtig oder hast du gesagt, nee, der Sportverein, der war mir viel wichtiger und hier heißt es eben, das sollst du nicht machen. Gott hat für dich etwas Wunderschönes vorbereitet und du wirst begeistert sein. Ja? Die andere Stelle aus Offenbarung, die finde ich dann nochmal wieder den Hammer, die hatten wir auch schon gelesen, Offenbarung 2, 4 und 5, die erste Liebe. Erste Liebe ist, wo man so richtig total begeistert ist, wo es nichts anderes mehr gibt, wo man über nichts anderes mehr nachdenkt, wo du denkst, boah, alles Müll, alles Dreck, alles kannst du vergessen. Nur noch Jesus allein. Und Gott möchte, dass wir dahin kommen. Ja, entweder sind wir da, wenn wir da noch nicht sind, hat Gott für uns eine Verheißung, dahin zu kommen. Es ist nicht so, dass Gott sagt, ja, das hätte ich gerne von euch, dass ihr total begeistert seid, aber wie ihr dahin kommt, ja, Überraschung, müsst ihr selbst machen. Müsst ihr nicht. Sondern du kommst dahin, indem du sagst, okay Gott, ich erkenne, ich bin nicht mehr so begeistert über dich, wie ich mal war, bitte hilf mir. Dann sagt Gott, super, das ist ehrlich, das ist korrekt. Und Gott wird dir nicht irgendwie was sagen, was du machen sollst und sagt, sieh mal zu, wie du es alleine schaffst. Ein Pastor früher in Düsseldorf, der hat immer gesagt, wenn Gott zu dir sagt, du sollst jetzt fliegen und gibt dir keine Flügel, ist das Blödsinn. Ja, sondern das, was Gott sagt für dich, das musst du irgendwie auch hinkriegen können. Sonst macht es keinen Sinn, sonst wäre Gott unfair. Ja? Und Gott ist nicht unfair, sondern Gott ist gerecht. Was machst du jetzt mit deinen Umständen, mit deinen Dingen, die dir im Weg stehen? Und ich sage dir, es wird Dinge geben, die stehen im Weg, als ob sie da schon immer gestanden hätten, wie eine Mauer, wie ein Berg, der vor dir steht. Wird es Dinge geben? Was machst du damit? Da finden wir eine Antwort in Markus 11, 23. Da heißt es, wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berg sagen wird, hebe dich empor und wirf dich ins Meer und nicht zweifeln wird in seinem Herzen, sondern glauben, das geschieht, was er sagt, dem wird es werden. Du bist also als Kind Gottes berechtigt, autorisiert, von Gott eingesetzt, gegen solche Umstände aufzustehen. Und dem du zu den Sachen sprichst. Du sollst nicht den Menschen halt über den Kopf hauen, sondern du sollst sagen, du Geist der Lüge oder was auch immer da in deinem Weg steht, du musst verschwinden. Du musst gehen. Du darfst hier nicht mehr bleiben. Und Gott hat uns Autorität gegeben. Ja, und er möchte auch, dass wir die nutzen. Ja, es ist toll, es gibt manche Leute, die haben ein Arsenal von Waffen, jetzt hier bei Silvester hat man das gesehen, da in Holland ist, glaube ich, Silvesterfeuerwerk ab nächsten Jahr verboten, die haben sich dann Knaller mitgenommen ohne Ende, die Autos vollgeladen und dann gab es dann so eine offizielle Beschränkung, maximal 25 Kilo aus Deutschland darf man importieren, 25 Kilo, weil die haben wie die Wilden, weil in Holland wurde das schon eingeschränkt, aber in Deutschland gab es das noch und die haben hier gekauft und da wurden dann auch Kontrollen gemacht und wer mehr als 25 Kilo hatte, der hat dann auch mit einer Strafe rechnen müssen.
Das ist,
wie gesagt, da gab es dann Böller und Knaller und was nicht alles. Und das ist, wie gesagt, ab nächstem Jahr in Holland ist das verboten. Ja, also dann wird der Tourismus wahrscheinlich noch stärker kommen.
Aber uns alle kaufen.
Die kaufen dürfen sie, einführen dürfen sie es dann nicht mehr, es wird dann geschmuggelt. Aber was ich damit sagen will, du musst gucken, wenn da Hindernisse sind, benutze das Wort Gottes, um gegen deine Hindernisse vorzugehen. Benutze sie. Ja, da wird es Widerstände geben, aber benutze das Wort Gottes und sag ihm, Herr, hilf mir.